Zum zweiten Mal, Herr Quasthoff, kommt der Wettbewerb Das Lied nach Heidelberg zusammen mit Ihnen. Sind Sie jetzt angekommen in Heidelberg?
Wenn man weiß, wo man wohnt, wer in der Jury sitzt, und es ist zum großen Teil ja immer fast die gleiche Jury. Felicity Lott konnte dieses Jahr leider nicht und Brigitte Fassbinder konnte leider nicht. Aber dann holt man andere neue Kollegen wie Michael Martineau, der ist dieses Jahr das erste Mal dabei. Es ist Juliane Banse in der Jury, mit der ich seit vielen, vielen Jahren befreundet bin. Und also ich versuche schon auch immer, auch neue Leute wieder mit reinzubringen und versuche aber eben immer auch Agenten, Pianisten plus Sängerinnen und Sänger zu haben.
Darf ich mal ketzerisch fragen, wenn Sie sagen, dass Sie mit dem befreundet sind, mit der befreundet sind und so weiter, ist denn da die Meinungsvielfalt noch gegeben in der Jury?
Wir haben ja nicht denselben Geschmack. Ich hatte zum Beispiel vor 2 Jahren mit Brigitte, da haben wir, also gestritten wäre jetzt übertrieben, aber wir waren nicht einer Meinung. Das wird auch kundgetan und dann versucht man einen Kompromiss zu finden. Oder auch nicht. Wir machen das bei diesem Wettbewerb, wie ich finde, sehr konsequent, dass vorher gesagt wird, wer mit irgendeinem der Studentinnen und Studenten oder Sängerinnen und Sängern vorher gearbeitet hat, darf nicht mitstimmen. Das finde ich einfach auch wichtig. Ich möchte, dass das objektiv, also was heißt objektiv, aber ich möchte, dass es fair zugeht. Ich habe einige andere Wettbewerbe erlebt, wo Lehrer wirklich versucht haben zu pushen und das mag ich nicht. Als mein Student damals diesen Wettbewerb gewonnen hat, der Manuel Weiser, da habe ich auch nicht mitgestimmt. Es kamen natürlich dann immer diese Sprüche, naja klar, dass der gewonnen hat, Quasthoff sitzt in der Jury. Und ich habe dann aber, ich bin extra, weiß ich noch, vor dem Abschlusskonzert raus auf die Bühne und habe gesagt, nur damit Sie Bescheid wissen, ich habe für meine Studenten nicht gestimmt, sondern das ist die Entscheidung der Restjury gewesen. Und von Ihnen, Sie haben Ihnen einen Publikumspreis verliehen. Also irgendwie scheinen wir ja doch eine Meinung zu haben. Ich bemühe mich da schon wirklich sehr um Objektivität und Fairness. Mir ist unheimlich wichtig, das habe ich auch mit meinen Pianisten so gehalten, ich muss Menschen mögen. Ich kann nicht mit Leuten arbeiten, die ich, oder sagen wir mal, wo es eine Zweckgemeinschaft wäre. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man 5 Tage zusammen ist und freut sich auch, dass man zusammen ist.
Das ist ja fast so wie die 12 Geschworenen, die eingesperrt werden und müssen dann zu einem Urteil kommen.
Ja, ich hoffe nur nicht, dass ich alleine dann derjenige bin, der anderer Meinung ist. Nein, so ist es nicht.
Es haben sich 70 Sängerinnen und Sänger beworben um die Teilnahme. Alle konnten nicht genommen werden. Ich finde, es ist eine große Zahl. Ich weiß nicht, ob ich das richtig sehe.
Es waren eher wenig dieses Jahr. Wir haben schon weit über 100 gehabt.
Gibt es einen Grund? Haben Sie eine Vermutung?
Ich denke mal, das ist aber zugegebenermaßen, glaube ich, auch mit mein Fehler gewesen. Wir werden uns beim nächsten Wettbewerb in 2 Jahren definitiv auch wieder auf 2 Komponisten festlegen. Dieses Jahr sind es 4. Das ist, und es ist vor allen Dingen teilweise auch ein Repertoire, was nicht so gängig ist. Kielmeier wird nicht so viel musiziert. Ich fand aber wichtig, einen Komponisten des 20. Jahrhunderts zu haben. Noch lieber wäre mir gewesen, wenn Jörg Wittmann uns 2, 3 Stücke geschrieben hätte, das war auch mal angedacht. Und dann bekam er aber ein Angebot, eine Oper zu schreiben. Dann habe ich ihn mit Freuden aus unserer Absprache entlassen. Aber das kommt vielleicht noch.
Wer sind die anderen 3 Komponisten?
Ich meine, es ist Ives, Schubert, Kielmeier und Wolf.
Glauben Sie, dass diese jungen Künstler und Künstlerinnen das Lied als Sprungbrett benutzen für die Oper?
Weiß ich nicht. Also zumindest, ich kann Ihnen jetzt nur von meinen Schüler sagen, dem Manuel Weiser, der gibt relativ viel Liederabend. Der ist aber vom Wettbewerb quasi, weil Dominique Meyer mit in der Jury saß, damals sofort an die Wiener Staatsoper engagiert worden. Also in dem Fall war das dann schon so, dass der Liedwettbewerb für ihn so ein Sprungbrett war, auf die große Bühne zu kommen. Ich weiß nicht, ob man Liederabende oder Liedwettbewerbe wirklich nutzen kann für die Oper als Sprungbrett. Ich glaube, wenn jemand gut ist, ist es letztendlich egal. Und ich denke, man muss gut sein, auch um diesen Wettbewerb hier zu gewinnen. Denn wir haben im ersten Jahr zum Beispiel keinen ersten Preis vergeben. Die Geschenke hängen hoch. Es soll schon so sein, dass die Leute auch wissen, sie müssen sich sehr gewissenhaft vorbereiten. Es kamen zum Beispiel auch Anfragen, den Kielmeier dürfen ja wohl mit Noten singen. Da habe ich gesagt, nein. Das ist Lied und das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, wenn ihr Oratorium singen würdet, ja, aber da wir ein reiner Liedwettbewerb sind, möchte ich, dass die Stücke auswendig gesungen werden.
Nun ist Lied ja eigentlich, wenn man sagt, frühes 19. Jahrhundert begann so die Blüte, ist aber doch schon eine Weile her.
Denn Oper mit auch.
Opa noch viel älter, ja, eben. Das stimmt. Aber Oper kann man noch riesen Glamour-Kostüme und so.
Aber das macht ja die Schwere von Liederabenden aus.
Dass man nackt dasteht praktisch.
Dass man diesen Glamour eben nicht hat, sondern sich da wirklich zeigt, kann jemand A singen, B kann er gestalten, erreicht mich jemand mit seiner Stimme und mit seiner Interpretation und sie hören jeden Fehler. Technisch, ausstrahlungsmäßig, da kann man in der Oper doch schon sehr viel kaschieren.
Ich meinte, dass die Texte ja manchmal, wenn man sie nur liest, doch relativ ja, altertümlich sind, manchmal sehr gefühlig.
Hast du meine Texte von Fidelio gelesen? Viel schlimmer.
Aber wenn junge Leute Lied singen und müssen dann diese Texte auch auswendig lernen, greifen die sich dann nicht manchmal in den Kopf? Also wie kann man denn helfen?
Wissen Sie, ich glaube ganz ehrlich, dass zum großen Teil die Texte sogar sehr schön sind. Sicherlich auch ihrer Zeit gemäß. Manchmal auch ein bisschen kitschig, gar keine Frage. Aber wir haben gerade neulich drüber gesprochen. Ich war bei einem Liederabend von einem Baritonkollegen von mir, ehemaligen Baritonkollegen von mir, Namen sage ich jetzt nicht, wo ich hinterher gedacht habe, man muss die Form ändern. Ich glaube, diese Zeiten, wo sich der Pianist und der Sänger im Frack da vorne hinstellen, es ist alles so steif. Und alles so ein Gehabe, wo ich irgendwie denke, mal ein paar verbindende Worte, auch vielleicht mal guten Abend sagen, schön, dass Sie da sind, ein Publikum mehr abholen. Denn letztendlich, und da stehe ich auch zu, ich weiß, dass ich von vielen meiner ehemaligen klassischen Kolleginnen und Kollegen dafür manchmal etwas verächtlich angesehen werde. Ich glaube, dass wir nicht vergessen sollten, dass wir immer auch Unterhalter sind. Dieses Wort Entertainment, weiß ich, wird nicht gerne gehört, aber wir unterhalten. Es ist eine doch auch unterhaltende Kunstform. Und sie wird aber immer so verkauft, als würde man philosophische Vorlesungen halten. Und damit habe ich zum Beispiel ein Problem. Ich habe ja nun wirklich viel bei der Schubertiade gesungen, über viele Jahre. Und ich habe immer gemerkt, dass komischerweise meine Konzerte immer voll waren. Und ich glaube, es lag sicherlich auch daran, dass ich nicht ganz schlecht gesungen habe, aber die Leute wussten auch, wenn wir zu Quasthoff gehen, werden wir im besten Sinne gut unterhalten. Und ich glaube, dass das heute manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Ich habe auch schon Liederabende erlebt von großen Namen, wo ich hinterher gedacht habe, Leute, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ja? Denn so große Operndiven meinten, sie könnten tolle Liederabende geben. Das ist schwer und das muss man gönnen. Und ich glaube, wenn es wirklich Protagonisten gibt, wie zum Beispiel ein Christian Gerhaher, ein Mauro Peter, ein Gerald Finlay, dann kann ich nur sagen, ist mir um das Lied nicht bange, weil erstens sind das hervorragende Interpreten, die auch was zu sagen haben, die auch mutige Programmzusammenstellungen wagen. Und ich glaube, dass dann die Texte trotz allem eine große Rolle spielen, weil sich die Künstlerinnen und Künstler ernsthaft darüber Gedanken machen. Und wenn die dann noch toll singen können, dann stört es überhaupt nicht, dass die Gedichte aus dem 19. Jahrhundert stammen.
Es steckt ja in vielen eine höhere Wahrheit drin, als nur das Reimgeklapper so hinten drin.
Ja, also wobei das ich muss auch da Ihnen ganz ehrlich sage, ich finde, dass wir alle ein bisschen dazu neigen, auch bei Schubert manchmal mehr zu lesen, als eigentlich ist. Beispielsweise bei der Müllerin, wo die Leute dann anfangen, wirklich hochphilosophisch. Ich glaube, so hat Schubert nicht geschrieben. Wenn Sie sich beispielsweise mal die Müllerin angucken, dann würde ich sogar behaupten, die ist so volksliedhaft angelegt. Sicherlich mit Absicht, aber das ist ja kein hochkompliziertes musikalisches Material. Wenn Sie sich mal das erste Stück da-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Kölschke, der seinen eigenen Namen mit vertont hat, der im Orchester hochkomplizierte Wege gefunden hat, um den Text, der ja noch sperriger ist, der Bibeltext als sagen wir mal, romantische Gedichte, trotzdem auf so geniale Art und Weise auch in den Instrumenten umzusetzen. Das ist eine andere Art, um zu komponieren. Ich habe zum Beispiel auch gesagt, ich finde, dass Bach so instrumental auch für Stimmen geschrieben hat, oft. Das hat man bei Schubert und Schumann oder Wolf natürlich nicht. Trotzdem, worum dreht sich unser Leben? Unser Leben dreht sich heute noch, wie vor 100 oder 300 Jahren, um Liebe, Drama und Wahnsinn. Und das ist alles eine Welt, die diese Liedtexte umfassen. Und ich glaube, deswegen verlieren sie auch nie ganz ihre Aktualität.
Wer dabei sein möchte und sehen möchte, wie der Sängernachwuchs ist, die Jury beobachten möchte, der kann hingehen jeden Tag ins Alte Theater in Heidelberg. Jetzt machen wir einen Sprung zum Festival Heidelberger Frühling, das ist noch ein bisschen hin. Da haben sie auch einen Konzertabend und werden Jazz singen. Heute stand in einer Zeitung die Gesangslegende Quasthoff. Ist der Jazz eine Möglichkeit, aus der Legendennische rauszukommen?
Nee, ich finde es schön, wenn mich einer Legende nennt. Ist doch toll. Hallo?
Echt, wahr?
Ja. Aber Fischer Dieske hat man auch Legende genannt. Also da bin ich doch in guter Gesellschaft.
Okay, ja, dann akzeptieren wir das.
Das finde ich schon sehr okay. Ganz im Ernst, ich glaube, dass ich nie ein Sänger gewesen bin, der diesem klassischen Berufsbild entsprach. Ich habe zwar als klassischer Sänger ausschließlich klassische Musik gesungen, aber ich habe immer wieder auch kleine Ausflüge zwischendurch gemacht, auch in den Jazz. Also ist keine, sagen wir mal, es wird einem ja häufig unterstellt, naja, Klassik kann er nicht mehr, dann macht er jetzt Jazz. So ist es überhaupt nicht, sondern das war eine ganz klare Entscheidung. Ich hatte nach dem Tod meines Bruders für mehr als ein Jahr meine Stimme komplett verloren. Ich habe immer gesagt, ich steige nur dann wieder in die Klassik ein, wenn ich selber das Gefühl habe, dass ich bei 100 oder mehr Prozent wieder angekommen bin. Vielleicht war es auch eine psychische Sache, die mich zu der Entscheidung brachte, nicht wieder in die Klassik zu gehen. Und da ich immer schon Jazz gemacht habe und natürlich der große Vorteil vom Jazz ist, dass ich transponieren kann, wie ich lustig bin, und das glaube ich auch ganz gut kann, denn es klingt nicht wie diese sogenannten Crossover-Künstler, das wäre für mich ein Horror, sondern das klingt schon auch eindeutig nach Jazz. Ich hätte das nie gemacht, wenn es so ein Crossover-Projekt gewesen wäre, sondern ich mache es, weil ich diese Musik liebe und weil ich glaube, dass ich mit meiner Stimme Jazz singen kann, also diesem Genre gerecht werden kann. Sonst würde ich es nicht tun, dafür habe ich einen viel zu hohen Anspruch an mich selbst.
Nice and Easy heißt das Programm, was Sie nach Heidelberg bringen. Es gab 1960 eine LP, Frank Sinatra hat so einen ähnlichen Titel gehabt.
Genau denselben, glaube ich.
Orientieren Sie sich da an dem,
ich hatte
an
erst
dem,
einen anderen Titel
ist?
Und die Plattenfirma wollte dann das. Mhm. Und dann habe ich gesagt, beziehen wir es mal jetzt nicht auf Frank Sinatra, ist auch nicht bezogen, denn wenn Sie gucken, die Titel sind ganz andere, sondern es bezog sich auf die Art der Stücke, die wir ausgewählt haben, die sind einfach wirklich nice und easy. Wissen Sie, ich bin ja nicht angetreten, um den Jazz neu zu erfinden. Das ist ja albern. Sondern ich singe das, was ich fühle und wo ich glaube, da habe ich was zu sagen. Ich singe natürlich besonders gerne Balladen, weil ich diese ruhigen Sachen sehr, sehr schätze und habe ein zusätzliches neues Instrument gelernt. Das muss man auch ganz klar sagen, nämlich den Gebrauch eines Mikrofons. Das ist neu, kannte ich früher ja nicht. Und Sie können aber Farben mit einem Mikrofon herstellen, die Sie so nicht können. Sie können so nah rangehen und fast hauchen. Und es gibt einfach einen Klang, der außergewöhnlich ist und sehr gut zum Jazz passt. Insofern, wir wollen einfach sehr anspruchsvoll unterhalten. Und ich möchte gerne nicht, dass die sagen, sowas habe ich ja noch nie gehört, sondern ich möchte, dass das Publikum in die Konzerte geht und rausgeht und sagt, wir hatten unheimlich schöne 2 Stunden.
Sie kommen mit 3 Musikerkollegen, mit denen Sie immer zusammen auftreten, mhm. Klavier, Bass und Schlagzeug. Mhm. Es gibt auch eine Version dieses Programms, da war noch die NDR Big Band dabei. Mhm. Ist das nicht dann völlig anders, auch was Sie am Mikrofon dann machen?
Das ist ganz anders, aber das macht auch den Reiz aus. Wenn Sie mit Big Band arbeiten, ist es natürlich so, dass Sie ganz viel Farben von der Big Band kriegen. Wir hatten mit Jörg-Achim Keller einen sensationellen Arrangeur, der wirklich fantastisch ist. Also es war eine Wonne, mit den ganzen Musikern, inklusive der NDR Big Band und meinen Musikern, mit Wolfgang Haffner, Frank Chastinier und Dieter Ilk im Studio zu sein. Und ich lieb's auch allerdings sehr, mit diesem 3 Freunden sozusagen auch in kleinerer Besetzung aufzutreten. Das Schöne ist natürlich, wenn Sie mit einem Trio spielen, wird alles noch viel durchsichtiger. Sie können sich nicht hinter riesigen Klangfarben sozusagen verstecken, sondern das ist auch eigentlich sehr kammermusikalisch. Und da wir alle 3 sehr eng befreundet sind, haben wir einfach, das klingt jetzt so furchtbar klischeehaft, aber es ist wirklich so, wir haben wirklich Spaß da oben auf der Bühne. Wenn irgendjemand ein tolles Solo gelingt, freuen sich die anderen 3. Das macht's so schön.
Wenn Arbeit so einen Spaß macht, besser kannst du eigentlich gar nicht gehen.
Ich habe ja sowieso mein Hobby zum Beruf gemacht.
Die Jazz-Zeitung hat geschrieben zu diesem Programm, es sei Futter für entspannte Stunden.
Aber es kann schöner sein.
Eben, ist doch wunderbar.
Oder?
Ja.
Ja, finde ich auch.